Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Basketball in Münster, der Podcast. Vielleicht ist einigen schon die Seite aufgefallen auf Instagram, auf der ihr viele Fotos von Basketballspielen aus Münster findet. Es gibt auch eine Homepage, basketballms.de, auf der man noch mehr Bilder findet zu einzelnen Spielen und auch hier und da einen Bericht zu Basketballspielen oder zu anderen Events. Die Idee dahinter ist natürlich, Basketball eine etwas größere Plattform zu bieten, etwas mehr darauf hinzuweisen, was für ein toller Sport das ist und insbesondere auf die ganzen Jugendteams in Münster hinzuweisen, die wirklich wahnsinnig talentiert sind und bei denen es viel Spaß macht zuzuschauen und die ein größeres Publikum verdient haben. Mein Name ist Tim Hackemack, ich mache die Fotos und bin bis jetzt so ein bisschen der Einzelkämpfer hier. Mal schauen, ob das so bleibt. Um aber nicht nur einseitig Fotos zu machen oder kleine Berichte zu schreiben, sondern auch noch einen etwas größeren Nährwert zu haben, habe ich mir überlegt, dass ich einen Podcast mache, in dem ich mit Basketball-Coaches im ersten Schritt rede, aber auch mit vielen anderen Leuten, die all das möglich machen, die sich um viele Dinge kümmern, all die Ehrenamtlichen im Hintergrund, die man noch weniger wahrnimmt als die Spieler. Und als erstes habe ich mir da Philipp Dornhegge vom UBC Münster ausgesucht. Ich habe mit meinen Teams von Westfalia Kinderhaus schon sehr oft gegen Philipp gespielt. Wenn wir die gleiche Altersklasse haben, dann machen wir eigentlich immer 2 bis 3 Freundschaftsspiele vor der Saison. Und ich schätze ihn sehr als Coach und als Menschen. Und deswegen wollte ich einfach mal mit ihm darüber reden, wie er ein Training angeht, wie ist er dazu gekommen, überhaupt Trainer zu werden. Aber was sind seine grundlegenden Ideen, wie Jugendbasketball auszusehen hat? Und jetzt könnt ihr euch mal anhören, wie er meine Fragen beantwortet hat.
Wir fangen natürlich ganz am Anfang an. Hast du selber mal Basketball gespielt, Philipp?
Ja, ich habe auch selber gespielt. Ich habe, wie wahrscheinlich viele in meiner Generation, mit dem Dream Team quasi von 1992 angefangen.
Du warst Teil des Dream Teams.
Ne? Da war ich 11 und da war ich zufälligerweise mit meiner Familie auf einer USA-Reise, als Olympia war. Und da habe ich so diesen riesen Hype um das US-Team so mitbekommen. Habe ich zum ersten Mal insgesamt auch Olympia sehr bewusst wahrgenommen. Und diese Spiele fand ich einfach so geil. Und da habe ich mich Schock verliebt, vor allen Dingen in Magic Johnson. Und das ist bis heute eigentlich eine Spielweise, wie ich sie liebe. Also so ein Typ einfach, der, dem man die Spielfreude ansieht, der super kreativ war. Und wenn ich solche Spieler heute sehe, da geht mir immer noch das Herz auf.
Und dann hast du direkt beim UBC Münster angefangen.
Nee, ich bin gebürtig aus Nottuln. Und dann habe ich in Nottuln angefangen, in der Garageneinfahrt Basketball zu spielen. Hab geguckt, wo man in den Verein gehen kann. Da gab es in Nottuln zu dem Zeitpunkt gar nichts. Dann bin ich mit, ich meine 12 oder 13, bin ich nach Havixbeck gefahren. 2-mal die Woche. Hab da trainiert zum ersten Mal. Hab da auch erste Spielerfahrung gesammelt. Und habe gleichzeitig in Nottuln Leute versucht, für Basketball zu begeistern, bis dann irgendwann der Vater von einem Freund von uns gesagt hat, komm, ich trainiere jetzt die Jungs hier und mache in Nottuln eine Basketballabteilung auf. Und dann habe ich ein paar Jahre in Nottuln noch Basketball gespielt und bin erst im 2. A-Jugendjahr nach Münster gewechselt. Genau, dann habe ich noch ein Jahr NRW-Liga gespielt, so hieß das damals noch. Und bin dann in den Seniorenbereich gekommen und habe da noch ein paar Jahre zweite Herren gespielt beim UC.
Und dann hast du angefangen?
Ja, so mit Mitte 20 irgendwann, Freundin, Studium, Auslandssemester und so weiter, ist das alles irgendwie so ein bisschen eingeschlafen. Und dann habe ich aufgehört, aktiv Basketball zu spielen. Habe im Ausland so an der Uni noch so ein bisschen gedaddelt, bin dann nach dem Studium nach München gegangen, habe da auch so eine Freizeittruppe gefunden, war noch relativ viel auf dem Freiplatz und das ist aber immer weniger geworden, so das aktive Spielen. Also mittlerweile spiele ich noch einmal die Woche in so einer Hobbytruppe, aber habe nie wieder den Weg in den Spielbetrieb zurückgefunden.
Aber irgendwann den Weg an das Spielfeld ran als
genau, ja. Also ich habe weil es immer weniger wurde mit dem Basketball, habe ich irgendwann gemerkt, dass ich es schon irgendwie vermisse und habe die ganze Zeit gedacht, irgendwie hätte ich schon Lust, wieder mehr zu machen. Habe aber nie so ernsthaft damit gespielt, Trainer zu werden, bis mein Sohn, mein mittlerer Sohn, in der U8 beim UBC gespielt hat und dann Trainer fehlte. Und er gesagt hat, oh, wenn da jetzt keiner ist, dann höre ich lieber auf und so. Und dann habe ich mit ihm geredet und habe gesagt, wie wär's, wenn ich's mache, würdest du dann weiterspielen? Und so konnte ich ihn bei der Stange halten und für mich war das quasi der Einstieg in den Trainerjob. Das ist jetzt, ich glaube, es war so in der Corona-Zeit 2020, wenn ich mich nicht, 21, glaube ich, ging das los.
Okay, seitdem hast du dann das, erst die U8 gemacht, aber auch eine lange Zeit jetzt immer die U10, oder?
Genau, die U8 habe ich nur ein Jahr, anderthalb gemacht. Habe dann irgendwann angefangen, parallel U10 zu machen und mache jetzt mittlerweile seit ein paar Jahren nur noch die U10. Fühle mich da eigentlich auch ganz, ganz zu Hause, weil ich glaube, ich dadurch, dass meine Kinder jetzt so langsam diesem Alter entwachsen, ich aber immer noch einen sehr guten Draht so zu dieser Altersgruppe habe, habe ich so das Gefühl, mit denen kann ich gut umgehen.
Und das ist der ultimative Jahrgang für dich dann so?
U10?
Ja.
Nicht für immer. Also ich merke jetzt nach den Jahren U10, merke ich schon auch, dass ich mal Lust hätte, vielleicht nochmal einen Schritt weiter zu gehen. Zu U12 wird es natürlich dann schon ein bisschen technisch feiner, ein bisschen komplexer taktisch. Und in der U14 wird es dann natürlich richtig interessant, wenn man taktische Möglichkeiten hat, wenn man anders verteidigen kann, wenn man sich offensiv anders aufstellen kann. Also spiele ich schon mit dem Gedanken, da früher oder später mal reinzurutschen. Aber da ist jetzt beim UBC aktuell so ein bisschen was im Umbruch, aber noch nichts spruchreif.
Okay, und wenn du das jetzt vergleichst, 5, 6 Jahre so ungefähr, die du das gemacht hast, und du guckst zurück und schaust so ein bisschen an, was war für dich am Anfang das Schwierigste oder was fandest du am herausforderndsten? Ich meine, U8 war dann ja vielleicht auch ohne Spielbetrieb erstmal.
Ja, genau.
Wenn man dann so in den Spielbetrieb reinkommt, also ich erinnere mich an total viele Anfängerfehler, die man halt immer gemacht hat, Anfang, aber so, also was ist vielleicht am Anfang was gewesen, wo du sagst, war jetzt total, weil das hat mich gestört oder das habe ich irgendwie übersehen und da bin ich jetzt mehr drin halt.
Also die U8 fand ich gar nicht so wahnsinnig schwierig, da reinzukommen, weil da geht es einfach noch sehr viel darum, die Kinder einfach in Bewegung zu bringen, den Spaß am Spiel so ein bisschen zu vermitteln. Da kann man, wenn man einigermaßen engagiert ist, aus meiner Sicht gar nicht so wahnsinnig viel falsch machen. In der U10 hatte ich mit dem Einstieg in den Spielbetrieb hatte ich auch eigentlich wenig Probleme. Die Trainingsgestaltung ist dann natürlich eine Herausforderung, ne? Wenn man noch keine Erfahrung hat, da einfach so einen Weg für sich zu finden, wo setzt man die Schwerpunkte, welche Dinge sind mir super wichtig, was kommt auch erst in späteren Jahren erst dazu. Das sind so Sachen, die mich, ja, das hat ein bisschen gedauert.
Und wie hast du dir das gesucht? Also wie hast du quasi anfangs Trainingsgestaltung, wie hast du das gemacht? Hast du dir irgendwo auf der Homepage was gesucht oder hast du versucht, im Gedächtnis zu kramen, was du früher gemacht hast? Oder?
Ja, so ein paar Ansätze habe ich natürlich von früher noch gehabt. Aber ich habe tatsächlich viel im Internet auch geguckt. Da gibt es ja Unmengen von YouTube-Kanälen, irgendwelche Blogposts, die einfach viele Übungen haben. Mittlerweile gibt es Apps, in denen man Übungen sich raussuchen kann. Beim UBC gab es viele Leute, die einem auch gerne geholfen haben, ein paar Tipps gegeben haben. Also fast so eine richtige interne Fortbildungskultur. Und dann nimmt man von überall so ein bisschen was. Schaut, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und was bei manchen Sachen merkt man dann auch im Laufe der Zeit, wenn man so thematische Schwerpunkte setzt, merkt man einfach, brauche ich eigentlich in dem Alter noch gar nicht so viel Fokus drauf legen. Es fällt dann wieder weg, dann kommen neue Sachen dazu. Und ich habe bis heute noch nicht, noch keinen starren Trainingsplan, wo ich sage, damit fange ich am Anfang der Saison an und ziehe das eiskalt durch. Das ändert sich immer wieder, weil das auch ein bisschen auf die Kinder natürlich ankommt, wie weit die schon sind.
Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist so die Hauptquelle, die du Leuten noch empfehlen kannst, die anfangen, wo du sagst, dass da nehme ich die meiste oder habe ich die meiste Inspiration hergenommen?
Kann ich nicht sagen, ne. Ich google eigentlich am meisten. Und komme dann auf Seiten, und das ist aber immer wieder unterschiedlich. Ich habe so 1, 2, 3 Go-To-Seiten, die mir aber gerade namentlich gar nicht einfallen.
Es gibt ja Play Basketball, die ich eigentlich ganz gut finde, aber eher so für die älteren Jahrgänge. Die haben das ja, auch wenn sie das, die haben das sehr gut aufgeteilt. Du kannst wirklich nach, was will ich trainieren, in welcher Altersklasse kann man das alles aufteilen. Allerdings habe ich das da so ein bisschen das Ding, dass die meisten Dülls, die drauf sind, wirklich Dülls sind, dann eher so U14, U16 oder U18 betreffen halt. So, ne, dieses klassische, ja. Wir spielen ein Spiel, was in der U10 ja einfach im Vordergrund stehen sollte, ist da nicht so sehr vertreten.
Also ich google eigentlich wenig, keine Ahnung, U10, was macht Sinn, so in so platt gesagt, sondern ich orientiere mich viel an unserem UBC-Jugendkonzept, das es jetzt seit ein paar Jahren gibt. Und da ist eigentlich auch festgehalten, nach Altersklasse, was die Kinder in dem Jahr erlernen sollen. Und dann google ich eigentlich konkret nach dem Thema, was gibt es für Übungen zu diesem Thema. Und so baue ich mir das eigentlich zusammen.
Und was ist das für dich das Haupt-U10-Thema, wenn du das so sagen würdest? Also was ist das Hauptding, wo du sagst, da investiere ich die meiste Zeit drin? Ist es dann Ballhandling oder sagst du schon, ich habe einen Spielaufbau, der mir wichtig ist?
Nee, also wahnsinnig taktisch ist das noch gar nicht. Also das ist sehr viel individuell. Bisschen Technik, Ballhandling und solche Geschichten. Aber vor allen Dingen Korbleger zum Korb ziehen, vor allen Dingen den Kindern beibringen, mutig zu sein und auch jedem einzelnen Kind zu sagen, dass es mutig sein soll und es nicht 2, 3 gibt, die es machen und der Rest guckt zu. Ich versuche da sehr egalitär quasi zu sein in den Teams, dass jeder die Chance hat, seine Aktionen zu haben. Und jeder soll verstehen, dass er die Freiheit hat, Sachen zu probieren. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und wenn ich jetzt über das U10-1-Team vor allen Dingen rede, über das Leistungsteam, da wird natürlich das Thema Verteidigung auch schon, insbesondere individuelle Verteidigung, natürlich schon ziemlich viel in den Fokus genommen.
Okay, und wenn du sagst, dass du quasi allen die gleiche Chance gibst, ist es so ein bisschen auch so, dass das nicht ergebnisorientiert gespielt wird, würde ich jetzt so deuten, sondern dass man sagt, okay, es ist mir jetzt wichtiger, dass alle ihre Zeit haben, wichtig, dass alle ungefähr gleich viel spielen und wenn man dann halt mal ein Spiel knapp verliert, dann nimmt man das in Kauf, hat aber dafür natürlich die Chance oder ne, will dafür dann, dass sich alle gleich entwickeln oder die Chance haben zumindest, sich gleich zu entwickeln.
Also ich muss zugeben, wenn wir ein knappes Spiel haben und ich merke irgendwie die letzten 5 Minuten, da geht's darum, wer jetzt gewinnt, kriege ich auch von den Kindern selber das Signal, dass sie gerne gewinnen wollen und dann kann es schon mal sein, dass ein Kind einmal mehr spielt, als eigentlich geplant war. In der Regel plane ich aber die Spielzeit, wir spielen ja 8x5 Minuten, plane ich eigentlich für alle Achtel schon weitgehend vor, wer wann spielt. Und das passiert nicht so oft, dass ich den Plan ändere. Und wir haben eigentlich immer 10 Kinder, die aufgestellt sind. Wir haben üblicherweise so 13 Kinder ungefähr im Kader und 10 sind aufgestellt. Das heißt, es sollen eigentlich im Idealfall alle Kinder 3-mal spielen und 2 spielen dann noch ein 4. Mal. Das müssen aber nicht immer die leistungsstärksten sein. Also wenn wir deutlich verlieren oder deutlich gewinnen, dann können das auch mal ganz andere Kinder sein.
Und es sind immer 10 oder ist es so sehr starker Gegner, aber man denkt, man hat eine Chance, dann geht man mal zu 8 hin?
Nein.
Oder Spiel, das man hochgewinnt, geht man zu 12 hin?
Nee, das mache ich gar nicht. Also es ist schon bei Heimspielen mal vorgekommen, dass wenn ich 11 Zusagen habe, dass ich dann gerne einem einzelnen Kind sagen möchte, du kannst nicht kommen. Bei Auswärtsspielen, wenn ich dann auch für jeden die Spielzeit reduzieren müsste, mache ich das eigentlich nicht gerne, dass ich mehr als 10 mitnehme. Und am Gegner orientiere ich mich sowieso gar nicht.
Und wenn du jetzt müssen dann immer, also versuchst du dann auch insgesamt über das ganze Jahr über quasi ungefähr die gleiche Spielzeit zu haben? Das heißt sozusagen, dass auch rotiert wird bei den Kindern, die aussetzen müssen? Oder ist es eher so, dass man sagt, okay, wir haben ein paar Jungs, die halt natürlich das Team auch mittragen, was ja öfters der Fall ist. Man hat ja selten wirklich so ein homogenes Team, wo alle gleich stark sind. Spielen die dann, sind die dann mehr dabei oder müssen die auch dann immer damit rechnen, dass sie jedes vierte Wochenende mal aussetzen?
Also in der Planung ist es schon so, dass jedes Kind damit rechnen muss. In der Realität ist es tatsächlich so, dass wir selten einem Kind sagen müssen, es kann nicht spielen, weil immer ein Kindergeburtstag, wir spielen ja überwiegend im Herbst und Winter, ein Kind krank ist und so. Also es gibt ganz selten die Fälle, dass wir ein Kind absagen müssen. Insofern gleicht sich das weitgehend aus und wenn es da Ungleichheiten gibt, dann ist es halt eher, weil ein Kind mal 3 Wochen krank war oder so. Ja, das passiert schon. Wenn ich mich entscheiden muss, dann muss auch eins von den leistungsstärkeren Kindern damit rechnen, mal eine Pause zu kriegen. Aber dann versuche ich es tatsächlich so zu planen. Dann weiß ich, welcher Gegner da kommt. Und wenn wir einen sehr, sehr guten Gegner haben, dann sage ich schon, wenn wir da nicht wenigstens ein, zwei Jungs haben, die auch sicher den Ball nach vorne bringen können, dann wird es schwierig. Dann plane ich die für die Spieler ein und lasse sie dann gegen schwächere Gegner eher mal draußen.
Genau, das heißt, du hast so eine ungefähre Idee, wer wann spielt, schon ein paar Monate vorher, so ungefähr im Blick.
Wenn es geht, ja.
Wenn es möglich ist, ja. Genau. Ich finde das bei sowas immer total wichtig. Versucht dann immer den Eltern auch zu signalisieren, wenn ihr schon im November wisst, dass ihr im Januar zwei Wochenende
ganz genau, ja,
auch absagt, weil es halt manchmal ganz doof passiert, dass dann Kinder genau dann halt quasi einen Samstag dann nicht mitspielen und am nächsten Samstag sind sie dann auf dem Kindergeburtstag, dann haben sie zwei Wochenende hintereinander, was natürlich auch total frustrierend sein kann, sozusagen.
Ja, 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 ganz, ganz genau.
Okay, das ist
Und der Streitpunkt ist eigentlich immer das allererste Spiel. Das Kind, was im allerersten Spielpause machen muss, weil es nicht anders geht, das ist auch mal sehr unglücklich. Bis das dann wirklich alle klar ist, dass jeder mal drankommt, braucht es halt so ein bisschen.
Ja. Inwieweit ist denn die Trainingssituation der einzelnen Kinder, spielt das eine Rolle? Also wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir so, du hast ein Kind, das halt quasi, du hast eingeplant, Ende Oktober setzt er einmal aus und dann liefert der plötzlich aber zwei Wochen beim Training. Da sieht man einfach jetzt gerade, hat er einen Schritt nach vorne gemacht, entwickelt sich total gut, macht sein Ding. Ziehst du das dann trotzdem durch oder ist dann schon auch das Trainingsverhalten beziehungsweise auch die, das kann man ja auch ins Negative sehen, wenn ein Kind, von dem man erwartet hat, dass er eigentlich durchzieht, dann plötzlich sich beim Training nicht mehr richtig mitmacht, dass man dann sagt, okay, gut, dann muss ich jetzt auch mal das aktuelle Trainingsverhalten oder die positive Entwicklung zum Anlass nehmen, um das zu tauschen.
Das mache ich eigentlich ungern, also da Konsequenzen irgendwie spontan zu ziehen für Spiele, vor allen Dingen nicht im positiven Sinne. Also es ist durchaus schon mal vorgekommen, dass ein Kind sich eine Woche im Training wie die letzte Sau benommen hat, dass ich dann schon mal die Eltern angerufen habe und gesagt, das tut mir sehr leid, der sollte eigentlich spielen, aber der hat jetzt nur Quatsch gemacht, die ganze Woche kann ich nicht bringen. Hat möglicherweise sogar irgendwie andere Kinder geärgert oder so. Das ist schon mal vorgekommen. Grundsätzlich sage ich, wir machen immer am Anfang der Saison einen Elternabend, wo wir darüber sprechen, was so für uns wichtig ist. Grundsätzlich sage ich immer allen Eltern, Leistungsstärke ist in der U10 für mich noch nicht entscheidend, ob jemand spielt oder nicht. Es ist eigentlich nur entscheidend, ob das Kind regelmäßig da ist und ob, wenn es da ist, versucht gescheit mitzumachen. Also wenn ein Kind nie kommt, klar, kann es nicht spielen. Wenn ein Kind kommt, aber immer nur Quatsch macht, dann wird es auch schwierig. Ansonsten Anwesenheit und Bock mitzumachen sind eigentlich die wichtigsten Kriterien.
Okay, und inwieweit, also was passiert dann am Ende der Saison, ist relativ egal. Also es geht, ist vorne ist die Entwicklung der Kinder und dann im Hintergrund ist dann, sage ich jetzt mal so doof formuliert, der sportliche Erfolg.
Ja, in der U10 ist das ja auch noch nicht so entscheidend. Da gibt's keinen Top 4 am Ende, da wird kein offizieller Meister gekürt. Das ist schön, wenn man auf die Tabelle guckt und oben steht. Aber in der U10-2 zum Beispiel bei uns, da spielen wir in der Landesliga überwiegend gegen Teams, die viel älteren Jahrgang haben. Wir haben viel jüngeren Jahrgang. Da gehen wir in das Jahr rein und rechnen damit, dass wir nicht Meister werden. Und versuchen einfach, uns kontinuierlich zu verbessern. Und wir sind jetzt 2 Jahre in Folge Dritter geworden. Und da würde ich fast sagen, von der Leistungsentwicklung sind wir wahrscheinlich das beste Team der Liga gewesen in beiden Jahren. Also von der Art und Weise, wie wir uns gesteigert haben, war das jeweils top. Und wenn dann ich das Gefühl habe, dass alle Kinder irgendwie mitkommen und nicht nur ein, zwei oben rausstechen, dann ist mir das viel lieber. Weil wir natürlich nicht nur, also zumindest ist das mein Ansatz, nicht nur den Auftrag haben, irgendwie den nächsten Pro-A-Spieler zu finden, sondern auch einfach möglichst viele Kinder möglichst lange bei der Stange halten wollen und den Spaß am Sport einfach auch vermitteln wollen. Und natürlich macht es allen Kindern mehr Spaß, wenn sie ihre Spielanteile haben, merken, dass sie den Ball bekommen, Erfolgserlebnisse haben und so weiter.
Ja, genau. Das ist auf jeden Fall so. Die Frage ist ja manchmal, an gewissen Punkten haben die Kinder überhaupt ein Erfolgserlebnis, ne? Also manchmal sind ja auch einfach, also jetzt meine persönliche Erfahrung, manchmal ist es einfach, zu manchen Spielen ist es so, dass es sinnvoll ist, finde ich, manche Kinder nicht mitzunehmen, weil man vielleicht schon ahnt, dass sie da keinen Erfolg haben können, dass es für sie ein ganz doofer Abend wird, ne? Also, oder das ist aber für dich kein Punkt sozusagen, weil ich meine, ne, ich schon, also ich sehe den Punkt ja auch, ne, Erfolgserlebnisse sind wichtig, aber es gibt einfach manchmal Situationen, im letzten Jahr hatte ich auch ein, zwei Kinder, wo ich wusste, okay, zu manchen Spielen, da wird's einfach schwierig, okay, und da werden sie im Zweifel halt einfach, ne, sich nur schlecht fühlen danach, und dann überlege ich natürlich auch zu sagen, okay, das machen wir auf keinen Fall.
Ja, das kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Ich fand jetzt die letzten Jahre bei uns im Team das Gefälle nicht so riesengroß, dass ich bei einzelnen Kindern so krasse Bedenken gehabt hätte. Und ich glaube, da muss man einfach pro Kind dann auch irgendwie die Erwartungshaltung vielleicht ein bisschen anpassen. Da ist dann Erfolgserlebnis für den in Anführungszeichen 10. Mann nicht, dass ich hier 20 Punkte gemacht habe, sondern dass ich jede Woche irgendwie Dinge im Spiel umsetzen konnte, die ich vorher noch nicht umsetzen konnte. Sei es jetzt mal ein Mann mit der linken Hand geschlagen oder mal in der Verteidigung zwei Angriffe in Folge den Mann so vor mir gehalten, dass der frustriert war oder irgendwas in der Richtung. Wo ich mir denke, das habe ich letzte Woche noch nicht von dir gesehen. Super, geile Entwicklung. Das feiere ich dann auch schon.
Also das heißt, gibt es denn irgendwas, was du speziell feierst? Irgendwas, wo du sagst, das ist für mich das ultimativ Geilste, was passieren kann so bei Kindern? Also welchen Punkt der Entwicklung?
Individuell oder als Team?
Nee, individuell bei Kindern. Also ich zum Beispiel finde immer der schönste Moment, den ich fast jemals hatte im Spiel, war, dass wir ein Spiel hatten, das haben wir sogar, ich glaube, relativ hoch gewonnen, also mit 20 Punkten oder so. Und es hatte einen Jungen, der hatte noch nicht gescored. Und der hatte irgendwie eine Minute vor Schluss war im Spiel und der war relativ nah am Korb. Er hätte den Wurf nehmen können und der war wirklich der Einzige. Und man hat ihm auch gemerkt, dass das wehtat. Und er hat einfach gesehen in dem Moment, dass ein anderer Junge noch ein bisschen besser stand als er. Und hat dann wirklich diesen einen Punkt für sich geopfert, um dann halt den Pass noch zu spielen. Der ging rein. Und das war so ein Punkt, wo ich sage, wie krass, ne? Also es ging um nichts mehr. Er hätte einfach für sich das Ding nehmen können, hat es dann nicht gemacht. Das umso schönere war, dass er genau 20 Sekunden später dann genau richtig stand und den einen Punkt gemacht hat.
Cool.
Aber das war so ein Moment, wo mir echt so, wo ich dachte, wow, hatte ich wirklich Gänsehaut, weil ich dachte, okay, der hat jetzt gewusst, wenn ich den Ball jetzt abgebe, bin ich vielleicht gleich traurig, weil ich der Einzige bin, der keinen Punkt gemacht hat. Aber ich mach's trotzdem. Sowas meine ich. Also solche Momente, wo sich jemand so ein bisschen, jetzt nicht fürs Team opfert, aber ein bisschen ist es ja so, muss man ja sagen. Das finde ich halt, das war für mich mit vielleicht der geilste Moment, den ich jemals erlebt habe.
Ja, da können wir ja wieder über Magic Johnson reden. Ne? Also wenn Kinder irgendwie Sachen ausprobieren, bestenfalls natürlich dann auch erfolgreich ausprobieren, irgendwelche Bewegungen auch im Spiel ausprobieren, zum Ende der Saison, wie gesagt, über die schwache Hand gehen und einen Linkskorbleger zum Beispiel mal ausprobieren, ob er reingeht oder nicht. Wenn ich merke, da macht was Klick, da sieht man einfach, es gibt nicht nur einen Weg, sondern ich muss auch einen anderen Weg mal ausprobieren. Das sind eigentlich so Momente. Und immer, wenn der Ball geteilt wird, bin ich Riesenfan davon.
Genau. Und wie sehr am Rand geht man mit? Also teilst du das dann in Ruhe nach dem Spiel mit? So, das war cool. Oder schreist du das in dem Moment rüber oder applaudierst? Oder man muss das ja nicht schreien, man kann das ja auch sagen. Also
ich versuche schon, gute Aktionen schon im Spiel schon immer zu feiern und den Kindern auch positives Feedback sofort zu geben. Das mache ich schon. Auch ein bisschen, um das negative Feedback aufzuwiegen. Es funktioniert natürlich auch nicht immer alles bei uns. Ne? Und kritisiere ich natürlich schon auch mal, versuche das immer konstruktiv zu machen und nehme ich dann selber einfach auch in die Pflicht zu sagen, wenn was gut läuft, dann müssen die Kinder das genauso hören im Spiel.
Und jetzt einmal weg von Kindern, wie generell, also wie wichtig ist für dich, man hat ja oft Streitpositionen mit dem Schiedsrichter, ja. Mhm. Ich persönlich würde sagen, dass ich dann noch ganz viel lernen muss, in dem Fall manchmal. Also es ist einfach so Momente, wo ich sage, okay, gut, das ist nicht gut. Aber so generell, wie leicht fällt es dir, mit Entscheidungen, die du offensichtlich als falsch siehst und im Zweifel wahrscheinlich, also hat man damit auch recht, also ne, wie gut kannst du damit umgehen, wenn ein Schiedsrichter das dann komplett anders sieht?
Also da würde ich sagen, habe ich gerade in der letzten Saison jetzt eine Entwicklung gemacht und kann mich da immer besser zurücklehnen und sagen, es ist einfach, wie es ist. Ich habe auch schon technische Fouls bekommen, das will ich gar nicht bestreiten. Probleme habe ich eigentlich immer dann, wenn ich das Gefühl habe, es wird ungerecht für die Kinder. Im Mini-Basketball gibt es ja nun mal auch klare Regeln, was zum Beispiel eine Mann-Mann-Verteidigung angeht. Man darf nicht doppeln und solche Geschichten. Und wenn ich das Gefühl habe, dem Schiedsrichter ist es irgendwie egal, lässt es einfach laufen. Und das passiert ja dann meistens zum Schaden der angreifenden Mannschaft, die keine Lösung mehr findet. Und dann von einem 8-9-Jährigen zu erwarten, dass er aber bitte schön Lösungen finden muss, weil er will ja schließlich Basketball spielen, da werde ich dann schon auch mal sauer, muss ich sagen.
Ja, ich finde auch, wenn halt quasi offensichtlich klar ist, dass da ein Team quasi drunter leidet, und dann ist es halt, also ich habe das öfter mal das Argument gehört, ja, können das noch nicht anders, halt so, ne? Klar, das ist natürlich der Urtrieb, ist natürlich, ich will den Ball haben, ne? Und ich gehe da jetzt hin. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass auch für die Kinder, die dann diesen Trieb noch haben, trotzdem die Regeln gelten. Das finde ich immer so ein bisschen schwierig.
Ja.
Ich will jetzt aber auch keine Beichtstunde daraus machen. Ich habe mir das die nächste Saison vorgenommen, da mal besser mit umzugehen. Wobei das jetzt auch schon mir 80% gut gelingt. Aber 20% finde ich das manchmal schwierig. Ich finde es vor allem schwierig, wenn es so offensichtlich in eine Richtung ist. Und nicht, ich unterstelle dann niemandem, dass das mit Absicht ist, aber das ist einfach manchmal sehr schwierig, wenn man genau so eine Situation hat. Es wird eine Sache missachtet. Ich sage jetzt mal, gerade so klassisch, die großen Jungs, die stellen sich oft gerne direkt unter den Chor.
Klar.
Die nehmen den Gegenspiel nicht. Ist natürlich auch cool für die, ist ein schöner Moment. Also das sehe ich auch, ne?
Ja,
das wird
ja
natürlich auch gefeiert, wenn die dann so einen Ball stoppen und so. Aber das passiert halt auch sehr regelmäßig in der U10, in der U12. Und das finde ich dann immer schwierig, wenn sowas dann halt quasi belohnt wird, sozusagen, dass man es nicht abpfeift sonst. Ne? Also man muss immer sagen, ich habe in der U12 jetzt super, also so Kinder, die so absichtlich faulen, fast noch nie erlebt. Habe ich schon erlebt, aber sehr.
Nee, kaum, genau.
In den meisten Fällen ist es wirklich dann eher so, dann ist man einen Schritt zu langsam oder sowas, ist keine Absicht dabei. Das ist wirklich nicht der Fall, aber das passiert dann halt mal. Und das ist okay, aber man muss halt trotzdem schauen, auch wenn man es ein Versehen ist, ist es ja ein Foul. Das ist ja ganz normal. Ne? Und dann muss man das nicht in dem Sinne als Schiedsrichter bestrafen, kann dann aber zu dem Kind hingehen und sagen, hör mal zu, es ist wichtig, dass wir das machen. Deswegen gibt's jetzt hier Freiwürfe oder sonst was. Aber man muss ja, es ist ja niemand dann in dem, also es ist niemand schuld. Man muss nicht einen Schuldigen suchen. Man muss nur die Regeln einhalten. Und wenn das nicht macht, finde ich das zum Beispiel schwierig.
Ja. Aber da muss ich sagen, finde ich die meisten Schiedsrichter, die wir erleben im Mini-Bereich super. Die gehen sehr gut auf die Kinder meistens ein. Die meisten Kinder ist das ja die erste Spielerfahrung quasi. Die sind auch verunsichert. Was darf ich nicht? Und wie so der Diskurs zwischen Kindern und Schiedsrichtern funktioniert, finde ich in den meisten Spielen super. Und was mir auch immer wichtig ist, dass dann, selbst wenn ich der Meinung bin, der Schiedsrichter hat es nicht gut gemacht, dass das nicht irgendwie übers Spiel hinaus noch irgendwie nachwirkt. Ne? Also sobald das Spiel vorbei ist, versuche ich schon nochmal irgendwie so einen kleinen Smalltalk hinten rauszuhalten, um wieder eine gute Ebene zu finden. Weil wenn man sich 2 Wochen wieder sieht, will ich nicht in das Spiel direkt mit einem schlechten Gefühl reingehen.
Ja, und man muss dann immer sich auch zur Erinnerung, dass es genauso ein Ehrenamt ist und noch ein viel schwierigeres, weil ist es realistisch einfach.
Und es gibt viel zu wenig. Man muss schon froh sein, dass die überhaupt sich das antun, auf dem Feld zu stehen, klar.
Natürlich sehe ich als Trainer, weil ich genau darauf achte, wie mit meinem Team in der Defense, also wenn das andere Team in der Defense ist, wie die spielen, weil ich habe dann im Mini-Bereich 4 Kinder, auf die ich aufpassen
muss.
Und ein Schiedsrichter hat aber immer mindestens 8. Ja, und das ist natürlich total schwierig halt, ne? Also deswegen, aber das ist dann manchmal in so Momenten finde ich das auch schwierig. Und deswegen, ist das ein guter Ansatz, danach mit dem Schiedsrichter nochmal zu reden.
Ja.
Und
das muss auch gar nicht übers Spiel dann gehen, ne? Also ich habe mich vor kurzem mit einem Kollegen aus Münster über seine Brettspielreise nach Portugal unterhalten, haben dann Brettspieltipps so ein bisschen ausgetauscht. Da ging es um ganz andere Sachen. Also einfach nur so eine gute Ebene wieder zu finden fürs nächste Treffen.
Wie ist es generell? Hast du einen Trainerschein gemacht? Hast du Interesse, einen Trainerschein zu machen?
Ja, ich habe einen Trainerschein gemacht vor 2,5 Jahren mittlerweile. Genau, November 23 habe ich die Prüfung gemacht. C-Trainerschein logischerweise. Ich habe aber jetzt keine Ambition, da noch weiterzumachen, weil ich einfach normal berufstätig bin, keine Ambition haben, irgendwie so in den Leistungsbereich zu gehen, dass ich da mehr brauche als das, was ich jetzt habe. Man muss ja sowieso das so ein bisschen fresh halten und so Fortbildung machen, damit der Trainerschein alle 4 Jahre, glaube ich, erneuert wird. Und sowieso guckt man sich ja ständig Sachen an. So halte ich mich so ein bisschen up to date, ja.
Und wie fandest du das? Also fandest du, dass der Trainerschein dir jetzt viel gegeben hat für dein Training, für das, was du jetzt quasi wöchentlich mit den Kindern machst?
Ja, nicht alle Module waren gleichermaßen erhellend, würde ich jetzt mal sagen. Aber am wertvollsten ist natürlich der Austausch mit anderen Trainern, weil irgendwie alle im gleichen Boot sitzen. Die einen sind noch einen Schritt weiter, haben noch höher gespielt, machen das schon ein paar Jahre länger. Die anderen fangen auch gerade erst an, so wie ich mal ursprünglich angefangen habe. Und diesen Austausch finde ich einfach cool. Und dann Leute wieder zu treffen, mal irgendwann am Spielfeldrand, so ein Netzwerk aufzubauen, das ist eigentlich das Wertvollste, was finde ich.
Okay, das heißt sozusagen, man hat ja, begegnet ja eigentlich in den Jahren immer wieder denselben Coaches sozusagen, ne? Das passiert ja einfach
irgendwo.
Weil dieselben Teams, also wenn ihr jetzt Landesliga spielt, da sind dann alle 2 Jahre eigentlich ähnliche Teams drin.
Ja.
Ne? Da kommt mal ein Team dazu, mal geht wieder, aber man weiß eigentlich, wer da ist. Ne? Ist oft auch aus den Leistungsteams, die zweiten Mannschaften, die da sind, manchmal auch sogar die dritten Mannschaften oder so, aber meistens sind es die zweiten. Und dann ist das natürlich auch ganz spannend. Und das finde ich auch immer ganz schön, wenn man dann so einen Coach hat, den man vor 2 Jahren gesehen hat und irgendwie ein cooles Spiel hat oder so, dass man nochmal drüber quatschen kann.
Ganz genau.
Was ist 2 Jahre passiert, was nicht. Also würdest du das schon empfehlen auch, dass wenn man Jugendcoach ist, dass man sagt, ich mache diesen Trainerschein. In den meisten Fällen wird er ja vom Verein eigentlich auch übernommen.
Halt. Ja, so war es bei uns auf jeden Fall, ja. Ich würde es uneingeschränkt empfehlen, wenn klar ist, dass man mittel- oder langfristig bei der Stange bleibt. Wenn das mal so ein Ausprobieren ist und mal gucken, wie lange ich diesen Job mache und so, weil das ist schon zeitaufwendig, ne? Also es findet ja nicht alles vor Ort statt, da muss man auch mal ein bisschen fahren und dann hängt man da hier ein Wochenende, da ein Wochenende, 16 Stunden, also 2x8 Stunden hängt man dann da in Wuppertal fest oder so. Wenn man dann Familie und Kinder hat und so, das kann schon mal auch ein Loch reißen. Teilweise gab es so Block-Lehrgänge, die dann eine ganze Woche irgendwie glücklicherweise in Münster stattgefunden haben, aber da muss man sich dann auch Urlaubstage nehmen. Man muss das schon wollen, ne? Aber inhaltlich und wie gesagt, vom Netzwerk aufbauen, so finde ich das schon cool.
Du hast ja selber 3 Kinder, die in 3 verschiedenen Altersklassen Basketball spielen.
Ja.
Und hast damit immer mindestens, also wenn zumindest einer bei dir im Team ist, ja, was ja wieder der Fall war, hast du ja trotzdem immer 2 Spiele, die du verpasst sozusagen, ja. Das heißt, wenn jetzt der Jüngste irgendwann in die U12 geht und du bleibst in der U10, ist das dann für dich immer noch so, dass du dann auch für dich sagst, ja, ich mache das jetzt weiter und bin dann, was weiß ich, an einem Sonntag, an dem meine Kinder dann in der, keine Ahnung, U18 und U16 und U12 spielen und die spielen dann jeweils, einer spielt dann in, ne, die haben alle, sagen wir, die haben alle 3 Heimspiele und du hast ein Auswärtsspiel in Leopoldshöhe. Das ist dann ja total frustrierend. Ich empfinde das als frustrierend, wenn man dann sozusagen, ne, also ist da, glaubst du, dass du es dann immer noch durchziehst oder ist das dann so irgendwann so ein Punkt auch, wo man sagt, ne, also man, klar, in der U18 sind die Kinder vielleicht auch dankbar, wenn man nicht mehr kommt, aber so bei den meisten Punkten ist es ja so, also ich habe das 1 Jahr lang gemacht und dann war eigentlich ein Auswärtsspiel in Emstetten und meine beiden Kinder hatten Heimspiele, die habe ich dann verpasst und die kamen dann nach Hause und haben gesagt, hier, wir haben gewonnen, ich habe meinen ersten Korb gemacht oder was weiß ich immer und ich saß da und ne, ich hatte, das Team war schön, das hat irgendwie Spaß gemacht, aber es war ja trotzdem irgendwie frustrierend, dass man sozusagen, ne, das macht. Zeitgleich ist es aber auch so, dass es natürlich nicht unbedingt klug ist, die eigenen Kinder immer zu trainieren. Also, wie siehst du da deine Zukunft?
Also, ich habe ja die letzten 2 Jahre, also jetzt im vergangenen Jahr habe ich meinen Jüngsten trainiert, aber davor die 2 Jahre oder sogar 3 Jahre habe ich keins von meinen Kindern trainiert. Das war total okay. Das hat für mich kaum Unterschied gemacht. ich habe schon, also ich habe natürlich schon irgendwie den Anspruch, möglichst viel zu sehen von dem, was sie so auf dem Feld treiben. Aber mir macht der Trainerjob dann auch mit anderen Kindern so viel Spaß, dass ich da jetzt nicht bitterlich weinen muss, wenn ich Spiele verpasse. Das ist für mich kein Problem. Ich würde jetzt also mal ein Jahr hier, mal ein Jahr da, das eigene Kind zu trainieren, finde ich auch nicht verkehrt, wird auch nicht schaden, aber auf Dauer ist es wahrscheinlich auch nicht die beste Lösung. Insofern ist das für mich vollkommen fein und ich habe keine Pläne, irgendwie immer in der Altersklasse meiner Söhne coachen zu müssen oder so oder damit aufzuhören, wenn sie nicht mehr dabei sind oder so. Mir macht das Trainer sein mittlerweile so viel Spaß. Ich kenne ja beim UBC auch einfach so viele Leute, dass das auch unabhängig von meinen Kindern gut funktioniert und super Spaß macht.
Und wenn du jetzt, ihr habt zwei Trainingseinheiten die Woche jetzt gerade in der U10, zwei.
Ja.
Wie groß ist der Zeitaufwand, den du jetzt quasi hast für das Team, sozusagen, wenn du jetzt eine Woche nimmst, in der kein Spielbetrieb ist und dann eine Woche, in der man dann zum Beispiel ein Heimspiel hat. Also wie viele Stunden, ne? Man hat 1,5 Stunden pro Trainingseinheit meistens. Mhm. Das heißt, du hast 3 Stunden reines Training in so einer Woche ohne Spiel. Ja. Wie viel Zeit geht dann in so einer normalen Woche für ein Team drauf, noch nebenher? Wie würdest du das ungefähr einschätzen?
Also der organisatorische Aufwand ist höher, würde ich sagen, wenn die Saison neu losgeht, die Teams noch eingeteilt sind, viele Eltern noch nicht so genau wissen, wie es läuft, man noch viele Gespräche führt, Textnachrichten schreibt und keine Ahnung was. So in der zweiten Saisonhälfte habe ich, ja, wie du sagst, die 3 Trainingsstunden insgesamt. Ich würde mal so über den Daumen gepeilt sagen, jeweils eine halbe Stunde Trainingsvorbereitung, nicht mehr. Und also Verwaltungsaufwand nenne ich das jetzt mal, eine halbe Stunde drumherum, wenn wir kein Spiel haben.
Und wie viel allgemein, du sagst am Anfang der Saison, klar, muss man mehr mit den Eltern reden, generell, wie gehst du das an? Also du machst den Elternabend am Anfang der Saison, hast du gesagt, da klärt ihr das und dann also kann es ja immer mal sein, dass Eltern Fragen haben oder so, wie weit ist da so dein Zeitrahmen, dass du sagst, okay, das können wir jetzt noch, das kann ich jetzt noch extra machen oder das kann ich jetzt noch leisten oder da sage ich jetzt auch ganz ehrlich, das kann ich jetzt nicht machen, weil es wird ja, ich sage jetzt mal etwas beim UBC, natürlich mit den Leistungsteams kommen sicherlich auch mehr Eltern dann an, die schon vielleicht so ein Traum für ihr Kind haben in der U10, ne? Die sagen, ja, der wird auf jeden Fall was groß. Also wie weit bist du bereit dann, es mag auf dieser Seite sein, es mag aber auch sein, dass Eltern einfach sagen, ja, was können wir denn noch üben, was können wir noch machen, welche Übungen können wir machen? Also wie weit bist du bereit, dich darauf einzulassen, zu sagen, okay, da opfere ich noch Zeit für oder das mache ich auch über eine längere Zeit oder sagst du da auch, klar, da ist eine Grenze, mehr mache ich nicht, so ungefähr?
Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals irgendeinem Elternteil gesagt hätte, hier ist eine Grenze. Mhm. Ich erlebe eigentlich alle Eltern als super dankbar und eigentlich auch alle als super nett und bemüht, wenn es mal irgendwie angesagt ist, sich einzubringen. Ich finde den Austausch meistens total angenehm. So die ganzen organisatorischen Dinge, das sagen wir auch beim Elternabend, sind über Spieler Plus und WhatsApp-Nachrichten. Also wir haben eine Gruppe, eigentlich immer ganz gut abgefrühstückt. Da gibt es selten noch Fragen und individuelle Themen. Also ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn mich irgendjemand mal anruft und eine Frage hat. Meistens schreibt jemand eine Nachricht und fragt, ob wir sprechen können. Das versuche ich eigentlich immer irgendwie möglich zu machen. Ich finde diesen Austausch mit Eltern wahrscheinlich auch altersbedingt super wichtig, einfach weil ich schon auch möchte, dass die Eltern in dem Alter für ihr Kind ein gutes Gefühl haben und wissen, dass die Kinder gut abgeholt sind und man sich als Trainer bemüht und alles gut läuft und so. Deswegen finde ich das super wichtig, auch zu den Eltern eine gute Ebene aufzubauen. Deswegen bleibe ich auch beim Training meistens ein bisschen länger, wenn noch irgendjemand quatschen will. Mit den meisten Eltern ist es auch im Laufe der Saison so, dass man auch nicht nur über das eigene Kind und Basketball redet, sondern auch sich einfach so ein bisschen kennenlernt und einfach quatscht. Das finde ich super wertvoll. Gehört auch zu den Dingen, die mir an dem Job in Anführungszeichen so viel Spaß machen.
Und was sind genau, also was sind genau die, wenn du jetzt drei Sätze den Eltern am Anfang der Saison sagen könntest sozusagen, ja, was für dich wichtig ist als Coach? Was sind die drei Dinge, die Eltern berücksichtigen sollten, die du einfach jetzt so, sag ich mal so, die für dich jetzt quasi wichtig sind?
Sorgt dafür, dass euer Kind pünktlich und spielbereit in der Halle ist zum Training. Eltern sind Fans und keine Trainer. Beim dritten müsste ich jetzt schon überlegen. Keine Ahnung.
Ich finde es wichtig, dass bei Auswärtsspielen jeder, der die Möglichkeit hat, auch mal fährt, sozusagen. Ja. Ne? Also, und das, was wichtig ist, finde ich, ehrlich gesagt, aber das kann man auch immer nur bedingt umsetzen, ist, dass man mit so wenig Autos wie möglich fährt.
Das ist ein guter Punkt, das mache ich mittlerweile auch. Also, dass jeder mal dran ist, das sage ich weniger explizit, das hat sich irgendwie mittlerweile so ergeben, das passiert automatisch ganz gut, aber finde ich super wichtig, dass man versucht, mit wenig Autos zu fahren. Unter Umweltgesichtspunkten einerseits, aber andererseits finde ich, ist das auch eine super geile Teambuilding-Maßnahme, wenn da so 3-4 Kinder zusammen in einem Auto sitzen und sich natürlich auch nochmal anders kennenlernen.
Genau, gibt's sowas Anfang der Saison, Teambuilding, man geht in die Kletterhalle oder man, keine Ahnung, trifft sich irgendwo, guckt ein Basketballspiel oder so, oder ist das jetzt?
Das ist ehrlich gesagt ein Punkt, wo meine Kapazitäten an ihre Grenzen stoßen, wo es auch vom Verein meines Wissens kein Budget für gibt, wenn Eltern das machen wollen. Also spricht natürlich auch nichts dagegen, dass Eltern und Kinder sich gemeinsam verabreden ohne die Trainer. Aber so ein Teamabend oder sowas mache ich in der U10 normalerweise noch nicht.
Und nach der Saison? Saisonabschluss?
Saisonabschluss gibt's immer. Also es gibt standardmäßig natürlich bei den Heimspielen so ein kleines Catering und das, was da an Geld reinkommt, geht in die Mannschaftskasse und das wird dann aufgewendet für einen Saisonabschluss. Da bin ich aber organisatorisch dann auch nicht involviert. Das läuft dann über die Eltern. Bin ich aber gerne dabei.
Okay. Und hast du das schon erlebt, dass es in so einem Team größere Konflikte gab, sodass man, also es gibt ja Konflikte, bei denen man einfach, die existieren einfach und die sind manchmal schwer zu regeln oder da kann man sich und sollte man sich nicht einmischen. Aber es gibt ja auch Dinge, die dann sich so ein bisschen auf das Zusammenspiel, auf so eine Dynamik innerhalb des Teams auswirken. Also hast du das schon erlebt? Wie geht man dann damit um? Oder gehst du damit um, sag ich jetzt mal?
Also, dass einzelne Kinder sich irgendwie gar nicht riechen können und da gar keine Ebene mehr irgendwie möglich ist, habe ich noch nicht erlebt, nee. Also, es gibt immer Kinder, die schon Freunde haben in der Mannschaft, wo man dann merkt, die wollen am liebsten jede Übung und jedes Spiel miteinander machen. Das ist eher ein Punkt, wo ich aufpasse, dass das nicht zu viel passiert. Also ich trenne dann gute Freunde am liebsten bei Übungen und Spielen, damit man bei einem 4 gegen 4 nicht das Gefühl hat, es spielen 2 und die anderen beiden gucken nur zu. Wobei das ja nichts Schlechtes ist, wenn Leute in der Mannschaft befreundet ist. Aber man will natürlich nicht irgendwie, dass da so eine Grüppchenbildung irgendwie entsteht. Ich glaube, das ist auch bis jetzt immer ganz gut gelungen. Also so richtig krasse Konflikte kann ich mich nicht dran erinnern.
Und wenn du jetzt eine Sache neben dem Ball noch anbringen könntest, die du für dein Training unfassbar wichtig sind, also Bälle und Körbe nehmen wir jetzt auch mal dahin und ein Feld, ja, also und
Bälle.
Ja, ja. Also wenn du irgendeine Trainingsutensilie hast, wo du sagst, das kommt bei mir am meisten, das nutze ich am allermeisten von allen Dingen, was ist es dann? Und wofür wird es dann genutzt? Also jetzt nicht Hütchen sagen, das ist ja irgendwie auch.
Ach so, wollte gerade Hütchen sagen. Pfeife?
Pfeife. Mit Pfeife, wirklich? Okay.
Ich habe so eine Handpfeife. Okay. Die finde ich nämlich gut. Also erstens, weil man da nicht reinsabbert und man kann sie auch mal weitergeben. Und es ist nicht unangenehm, wenn jemand anders die benutzen muss. Und man kann diese mit diesen Handpfeifen auch witzige Spielchen einfach auch machen. Deswegen habe ich die gerne. Ich habe keine Trillerpfeife, in die ich dann laut reinpfeife. Es hat sowas von Drill Sergeant, finde ich irgendwie. Kann ich in der U16 oder so, kann ich das verstehen? In der U10 finde ich das irgendwie ein bisschen merkwürdig. Trainingsutensilien. Ich habe so Shooting Spots. Zählen die? Also wir.
Deine Teppiche, die du hinlegst oder was?
Nee, das die. Ich glaube, die habe ich von Decathlon. Das sind so kleine runde Scheiben. 5 Scheiben, die sind von 1 bis 5 nummeriert. Da habe ich 2 Sets von. weil wir im Training auch schon relativ viel werfen. Und um nicht einfach immer nur trocken zu werfen, machen wir viele Wurfspiele auch. Und dann lege ich die Marker aus und dann müssen die von verschiedenen Spots einfach werfen. Das finde ich ganz gut.
Und wie, also ist Werfen auch ein Hauptaugenmerk? Also wenn du jetzt sagst, das ist auf jeden Fall für mich schon mal ein Kriterium, das mir total wichtig ist, dass ich deutlich mehr trainiere als andere Dinge? Oder ist es so, Korbleger muss ja auch in der U10 manchmal am Anfang noch erstmal erlernt werden. Also was sind so sozusagen, ne, dann mal, also wenn du sagst jetzt ja, wir werfen, was macht ihr hauptsächlich gerade am Anfang, aber auch so?
Also ganz am Anfang in der U10-2, wo ja der viele jüngere Jahrgang ist, schauen wir, dass jedes Kind einen sauberen Korbleger mit der starken Hand kann. Dann schauen wir, dass jedes Kind einen vernünftigen Dribbelstart hinbekommt. Also ohne Schrittfehler losläuft und bestenfalls ein Dribbelstopp, also Sprungstopp und Zweikontaktstopp üben wir. Sternschritt üben wir sehr viel am Anfang. Und wenn so diese Basics so halbwegs sitzen, wiederholen wir das nicht mehr so wahnsinnig oft. Korbleger machen wir regelmäßig in irgendwelchen Spielformen. Und da versuche ich dann auch verschiedenste Korblegerarten und vor allen Dingen auch Korblegerpositionen. Also wir machen nicht immer 45 Grad Winkel Rechtskorbleger, sondern wir machen auch, keine Ahnung, Baseline ohne Brett Korbleger oder frontal, fast schon so floatermäßig ohne Brett oder 45 Grad von rechts andribbeln, aber mit links abschließen. Solche Geschichten einfach, dass die verschiedenste Sachen ausprobieren und üben und sehr viel Korbleger mit Verteidigung, also quasi so Abschlussspiele, so Finishing-Geschichten machen wir sehr viel. Und das hält sich so, also diese Finishing-Sachen, das läuft das ganze Jahr durch. Und wenn diese Basics halbwegs sitzen, dann fangen wir viel an auch zu werfen. Ziemlich viel. Da geht es jetzt nicht darum, irgendwie Gott weiß, was für eine Range aufzubauen, sondern da geht es vor allen Dingen darum, eine halbwegs saubere Technik einzuüben, damit das nicht von Anfang an irgendwie in die falsche Richtung läuft. Und beim Wurf einfach schon eine Stabilität reinzukriegen.
Machst du das generell, hätte man vielleicht auch ein bisschen eher besprechen können, machst du so ein Team alleine, weil das ist natürlich, wenn man jetzt, sag ich mal, 13 Kinder hat, individuell die Wurftechnik zu sehen und zu besprechen und zu üben ist ja schwierig. Da ist dann noch jemand im Team mit drin oder ist es so, dass du sagst, okay, das ist eine Ein-Mann-Band?
Nee, wir sind immer zu zweit und in diesem Jahr in der U10-2 sogar zu dritt. Und haben glücklicherweise montags, wenn wir unser erstes Training haben, aktuell ein zweites Hallendrittel, also auch viele Körbe und können dann auch, sodass jedes Kind einfach auch viele Wiederholungen hat, wenn wir werfen oder so. Da machen wir viele individuelle Sachen. Und freitags, wenn wir ein Drittel haben, machen wir dann viele Spielformen, wo dann die Kinder alle gleichzeitig in Bewegung sein müssen.
Okay, und was, inwieweit würdest du sagen, also weil die Wurf, also einen sauberen Wurf hinzukriegen, ist ja schon auch wirklich eine Aufgabe. Wie siehst du die Erfolgschancen da durchschnittlich? Also, dass du quasi das dann, wenn du jetzt sagst, du fängst jetzt im Mai mit dem neuen Team an und gibst das im April ab, in der U10-2, wie viele Jungs gehen da raus und Mädels, die halt am Ende wirklich auch winken und das, also ich meine, das ist natürlich auch viel verlangt in der U10, ne? Das muss dann auch keiner können, sozusagen. Ne? Ja. Die Ansätze dafür müssen da sein, aber ja. Also wie viele Kinder gehen da raus und du sagst, das wird was?
Also was immer cool zu sehen ist, gerade so hinten raus, ist, wenn du merkst, dass eigentlich kein Kind mehr übrig ist, was sich nicht traut, einen offenen Dreier zu nehmen. Also wenn du merkst, irgendwie, keine Ahnung, sei es ein Offensiv-Rebound fliegt weit raus oder jemand spielt nochmal den Ball nach außen und es steht da ganz frei und merkt, ich bin frei, ich kann werfen, also werfe ich. Das finde ich schon mal wertvoll. Einfach, das kommt, glaube ich, auch viel durch diese Wiederholung im Training, wenn du merkst, wenn ich einen Ball bekomme und hochgehe. Deswegen machen wir viele von diesen Wurfübungen auch immer gleich mit Passgeber. Dass klar ist, der Pass muss sauber auf die Brust gespielt werden und nicht irgendwie hinter den Kopf oder vor die Knie oder so. Das sage ich den Kindern immer wieder, der Pass zum Wurf ist super wichtig, weil dann kommt man in so einen Rhythmus und einen Wurf im Rhythmus zu nehmen, steigert die Quote ungemein. Das sehen die sogar mittlerweile im Training selber. Ich habe mich davon verabschiedet, dass die Gott weiß, für geile Quoten werfen. Also wenn wir im Spiel Freiwürfe haben und wir machen, ich sag mal, 40% der Freiwürfe, bin ich hellauf begeistert.
Das finde ich auch eine gute Quote auf jeden Fall. Ne? Also generell.
Also da braucht man.
Die sind einfach nicht so einfach.
Ja. Ne? Also man merkt es in der U12 geht es langsam hoch. Wenn du in der U14 bist und du hast jemanden, der über 2/3 der Freiwürfe trifft, dann ist das schon richtig gut. Das geht halt so sukzessive. Da gibt es in der U10 keinen, der schon 80% wirft. Deswegen, also da gucke ich jetzt nicht so auf Quoten. Es geht mehr darum, dass sie so ein Verständnis dafür gewinnen, dass wenn sie frei sind und Wurf bekommen, dann nehmen sie ihn. Und wenn sie selbst einen Rebound holen und rausdribbeln und den Mann im Nacken haben und aus der Drehung drauflöten, dass das keine gute Idee ist, das Verständnis haben die meisten dann auch irgendwann. Also das Thema Wurfauswahl.
Okay. Also weniger Technik, dann mehr Auswahl, aber zumindest versuchen, dass sie dann die schwache Hand weglassen.
Nee, wir versuchen die natürlich schon technisch schon so ein bisschen auf den Weg zu bringen. Also da wird nicht auf jedes Detail geachtet, aber für mich ist ein stabiler Stand, die Beine mitzunehmen beim Wurf und den Ellbogen unterm Ball zu bekommen und nicht irgendwie nach außen zu halten. Das sind so 3 Kernpunkte, auf die ich eigentlich immer sehr genau achte.
Okay, und gibt es eine populäre Sache, irgendwas, wo du sagst, mache ich nicht. Also jetzt, weiß ich, ein normales Abstiegsspiel, wo einfach jeder machen darf, was er will. Gibt's sowas? Oder, na, es gibt ja Leute, die sagen, nee, bei mir gibt's höchstens 3 Dribblings. Ich will nicht irgendwie, will ich das für den Ball komplett tragen. Gibt's irgendwas, was viele Leute machen, wo du sagst, nee, das gibt's nicht im Hause Dornhecke?
Was von den beiden war jetzt das, was du populär fandest?
Also Abschlussspiel zum Beispiel, finde ich. Also ein Abschlussspiel, wo man einfach nur Basketball spielt.
Nee, das machen wir wenig. Machen wir kaum. Also keine Ahnung, du hast 1,5 Stunden Training und machst 25 Minuten Abschlussspiel, freies Spiel, machen wir fast gar nicht. Okay. Also ich mache relativ viele Spielformen. Wir machen auch viel 2 gegen 2, 3 gegen 3, damit die Leute, also so ähnlich wie du im Fußball auch Funino mittlerweile spielst, damit die Kinder alle irgendwie Aktionen haben und jeder auch in die Pflicht genommen ist, was zu tun. So machen wir beim Basketball auch nicht immer nur 4 gegen 4. Sondern auch Kleinspiele. Und dieses Thema, es nennt sich ja Constraints-Led Approach. Also quasi Spielformen zu finden, wo es immer irgendwelche Einschränkungen oder Sonderregeln gibt. Da bin ich ein großer Fan von. Also wir spielen viel, zum Beispiel 3 gegen 3 ohne Dribbeln. 2 gegen 2, wo du nur auf einer Spielfeldhälfte spielst. Also einfach, um den Raum zu begrenzen, in dem du dich bewegen kannst, weil das natürlich dann irgendwie auch spielnah ist. Und wir spielen, wenn wir 4 gegen 4 spielen, spielen wir fast immer so, dass jemand im Vorfeld nur 1, 2 oder 3 Mal dribbeln darf. Oder zumindest sowas wie, der Ball muss über die Mittellinie gepasst werden, darf nicht drüber gedribbelt werden. Einfach um die Kinder so nach und nach so ein Verständnis dafür zu bringen, dass wir wollen, dass die Kinder ohne Ball rennen und der den Ball bringt, den Ball dann auch versucht, mit dem Pass schnell zu machen.
Hm. Und was wäre jetzt die Übung Nummer 1, die du jetzt empfehlen würdest, wo du sagst, das ist genau die Übung, die sollte jeder U10-Coach alle 2 Wochen zumindest mal gemacht haben? Gibt's sowas?
Was wir nicht so viel gemacht haben, aber was die Male, die wir es gemacht haben, super gut funktioniert hat und was ich auch echt cool finde, ist so eine Art Chaos-Spiel. Also wir spielen 4 gegen 4. Gleiche Regel, der Ball muss über die Mittellinie gepasst werden und du hast nur eine begrenzte Anzahl an Sekunden, um den Ball einmal in die Zone zu bringen. Also ein Paint-Touch. Und wir haben das mit 7 Sekunden gemacht und das ist für eine U10 schon echt anspruchsvoll. Also sobald das Team im Ballbesitz ist. Das heißt, wenn der Ball durchs Netz fällt und der Einwerfer nimmt den Ball in die Hand, geht's los, zähle ich von 7 runter und dann haben die 7 Sekunden, um den Ball auf der anderen Seite in die Zone zu bringen. Und wenn sie das nicht schaffen, ist sofort Ballverlust. Und das machst du 5 Minuten, dann sind die stehen K.O.
Ja.
Und du merkst aber auf Dauer, merkst du dann, dass das im Kopf alles irgendwie schneller schaltet, ne? Dass die schneller irgendwie in dem Modus sind, der Ball muss dahin, der Ball muss dahin. Ich schaff's nicht selber in 7 Sekunden 4 Leute zum Kurven. Solche Geschichten. Das finde ich ein super spannendes Spiel.
Wenn du jetzt generell dir dein Team anguckst, Ja?
Ja.
Hast du das Gefühl, da ist noch alles offen? Oder ist das schon so, dass du sagen kannst, naja, ich kann schon ungefähr sagen, wer mal in die Leistungsteams kommt und da vielleicht auch bleibt und wer das nicht schafft? Oder würdest du sagen, dass gerade in der U10 das noch in alle Richtungen offen ist?
Also Leistungsteams heißt ja meistens auch eine gewisse Größe. Da siehst du natürlich meistens schon Kinder, wo du ahnst, das wird knapp, dass einfach das körperliche ein Hindernis sein wird. Ansonsten bin ich eigentlich nicht bereit, Kinder zu früh abzuschreiben. Und ich fand es auch ganz spannend, bei Kannst du so nicht sagen, dem Podcast von Moritz Wagner und Arne Griskowiak. Da war vor kurzem ein Professor, der eine Studie gemacht hat zum Thema, welche Kinder kommen eigentlich im Leistungsbereich an. Kann man sich gerne mal anhören, super spannend. Da kam halt raus, und das ist, glaube ich, auch nichts ganz Neues gewesen, dass du bis 13, 14 keine Ahnung hast, wer wirklich mal Profi wird oder in der Weltspitze ankommst. Das kannst du einfach nicht sagen. Überraschenderweise sind es die Kinder, die ganz früh sehr, sehr gut sind, meistens eben nicht. Sondern meistens sind es Kinder mit so einer generalistischen Sportausbildung, die andere Sportarten auch noch gemacht haben, über mehrere Jahre mit Spielbetrieb in anderen Sportarten, die dann irgendwann mit 14, 15, 16 sich erst so richtig spezialisieren. Das finde ich super spannend und deswegen mag ich überhaupt nicht, wenn man in der U10 schon sagt, aus dem wird eh nichts.
Nee, das ist ja jetzt also quasi jetzt auch nicht, dass man jetzt in diesem Sinne sagt, da wird eh nichts von. Aber es gibt natürlich einfach so ein Level, auf dem man meistens sagt, okay, gut, also wo man sich denken würde, okay, jetzt kurzfristig zumindest sehe ich dich da nicht. Ne? Und dann.
Na gut, das ist ja der normale Weg, wenn es in die nächste Jahrgangsstufe geht und die Teams eingeteilt werden, dann geht man natürlich nach dem aktuellen Leistungsstand und so ein bisschen nach dem, was vielleicht im Laufe des Jahres möglich ist. Klar werden dann Kinder in die erste Mannschaft gesteckt und andere in die dritte. Das ist ja ganz normal. Aber dann zum Beispiel innerhalb so einer Mannschaft zu sagen, ich merke schon, aus dir wird mal was Großes. Nur du bringst den Ball nach vorne. Und du wirst wahrscheinlich eh nichts. Stell dich mal da in die Ecke und guck mal, ob was für dich abfällt. Davon halte ich wirklich gar nichts. Also da bin ich schon so, dass ich sage, jedes Kind muss irgendwie auch seine Spielanteile bekommen. Nicht nur, weil man es nicht weiß, sondern weil auch im Laufe so einer Saison der Spaß verloren geht, glaube ich. Wenn du nur in der Ecke stehst und im einzelnen Spiel, es macht einfach mehr Spaß, wenn jeder den Ball hat. Und wenn es allen mehr Spaß macht, verteidigen zum Beispiel auch alle viel härter. Macht als Mannschaft dann mehr Spaß zu spielen und die Erfolgsaussichten steigen auch.
Und hast du jetzt in den 5 Jahren Kinder gehabt bei dir, die halt quasi, also wo du dann jetzt später plötzlich siehst, krass, da hat's irgendwann Klick gemacht und jetzt sind die an Punkten, die ich jetzt erstmal so nicht erwartet hätte?
Muss gerade überlegen, die ältesten Kinder, die sind jetzt in der U14. Also da sind alle ungefähr da, aktuell würde ich sagen, wo ich sie erwartet hätte. Gibt dann schon so einzelne Aktionen, die man sieht und sich denkt, ach cool, dass das jetzt auch funktioniert. Kinder, die vielleicht früher sich geweigert haben, Linkskorbleger zu üben, plötzlich läuft's, solche Sachen. Aber ich habe jetzt noch nicht erlebt, dass ein Kind irgendwie überraschend schlecht oder überraschend gut auf einmal ist.
Ja, das ist auch meine Erfahrung, ne? Dass so, ne, das kann ja immer auch noch so, also, aber generell ist es natürlich auch immer so, dass in der U10, das ist ja immer auch ein Fleißding, so ein bisschen gewissen.
Ganz genau, ja.
Zweimal in der Woche trainieren, wenn du nur das machst und dann sonst keinen Ball in der Hand hast, dann wird's schwierig.
Ja.
Und die Kinder, die den am Anfang vielleicht mehr in der Hand haben, die zu Hause einen Korb haben oder auf den Freiplatz gehen und da ihre Zeit verbringen, natürlich klar entwickeln die sich anders und wenn die das konstant weitermachen und dann viermal die Woche Basketball spielen, weil der andere nur zweimal spielen, dann kann sich das natürlich schon ausrechnen.
Ja, ja.
Das ist ein Faktor dabei, ne, den man nicht vergessen darf. Ne? Habt ihr auch den klassischen Fall, dass man, wenn 2 Wochen, 3 Wochen Ferien waren und wiederkommt, dass man sofort sagen kann, welche Kinder 3 Wochen lang keinen Ball in der Hand hatten?
Ja, den haben wir. Den haben wir, ja. Da weißt du auch meistens vorher schon, welche Kinder das sein werden. Ja, ja, ja.
Das ist auch klassisch immer, wenn die Ferien kommen, dann werden erstmal, also es ist nicht lange, ne, man merkt das nicht lange, man merkt einfach, ja, so die erste Viertelstunde wird's dann plötzlich schwierig, den Ball zu fangen oder so.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Und das generell so, okay, ich habe jetzt 2 Wochen lang habe ich mein Gehirn nicht darauf in irgendeiner Form getestet, dass wir zusammen ein Spiel spielen oder so, ne?
Ja.
Also nicht, dass die jetzt nicht nichts mehr arbeiten, nicht nur irgendwie zocken oder so im Sinne gemeint, aber dass sie haben einfach nicht mit anderen Kindern zusammen so Sport gemacht.
Ja.
Ne, das ist einfach der Klassiker dann halt, ne?
Ich habe aber auch schon Kinder gehabt und einer fällt mir gerade konkret ein, die nach den Ferien zu mir kommen und sagen, guck mal, ich habe auf dem Freiplatz dies oder jenes geübt, ich kann jetzt, keine Ahnung, Reverse-Korbleger mit links. Guck mal hier. Das gibt's auch.
Ich hatte ein Kind, das wirklich, das sich in den, glaube ich, irgendwann in den Herbstferien gemeldet hat. Oder in den Herbstferien habe ich gesagt, so, du nimmst jetzt den Ball und du schmeißt den jetzt immer wieder an die Wand und du musst halt ein bisschen kräftiger werden. Du musst den Ball weiterpassen können, weil die Füße nicht ankamen. Kam wieder nach den Ferien und konnte durch die halbe Halle schmeißen. Habe ich das Gefühl, hat nichts anderes gemacht. Ja. Nicht geschlafen in den Ferien, hat nur das gemacht.
Ja.
Und dann über Weihnachten ist dann so, ja, der Korbleger, mach was am Korbleger. Habe ich irgendwie zwischen Weihnachten und Silvester ein Video bekommen, wie das Kind im Schnee Korbleger übt. Kam wieder, der Korbleger sitzt.
Ja, Bombe, ne? Ja.
Geht krass, dann will man wirklich, ne? Das sind natürlich auch cool.
Da gibt's auch keinen Ersatz für, ne? Also wenn Kinder so Bock haben, ja, genau, das kannst du mit 2-mal konzentriert trainieren auch nicht aufholen.
Ich glaube auch, wenn Kinder grundsätzlich Bock haben, wenn die grundsätzlich hingehen und sich dem einfach immer stellen halt, auch das, ne? Du kannst ne, die gleiche Menge an Trainings haben. Du hast natürlich immer die Kinder, die sich dem anders stellen können. Und natürlich, ja, klar, hast du auch, also du hast einfach die Kinder, die sind Bewegungswunder. Den kannst du auch so, ne, oder so Ballkinder, den kannst du irgendeinen Ball an den Fuß, an die Hand oder am Kopf geben. Und die machen damit was Gutes. Und es gibt Kinder, die müssen das halt hart lernen. So, ne, da kann keiner was für. Das jetzt, ne, das ist einfach, ja, gibt es natürlich, ne. Es gibt Kinder, die, ja, jede Sportart schnell erlernen und andere, die halt da immer hart dran arbeiten. Aber umso geiler ist es natürlich auch, wenn die hart arbeiten, dann merken, dass sie dadurch was gewonnen haben, ne? Wenn du generell beim U10, beim Mini-Basketball eine Regel hättest, die du entweder streichen oder eine Regel ergänzen könntest, welche wäre das?
Ich bin eigentlich gar nicht unzufrieden mit den Mini-Regeln. Ich würde mir wünschen, sie würden stärker auch beachtet manchmal. Worüber ich mich mit einem Kollegen unterhalten habe die letzten 2 Jahre, ist, dadurch, dass wir jetzt einen digitalen Spielberichtsbogen haben, könnten wir nicht eigentlich auch im Mini-Basketball 4x10 Minuten spielen, eine Mindestminuten- und Maximalminutenzahl für Kinder einführen und ansonsten ein normales Basketball spielen, in dem wir auch auswechseln können. Das fände ich nicht uninteressant, weil es manchmal im U10-Bereich auch, natürlich kennst du auch, du schickst 4 Jungs aufs Feld, weißt, die nächsten 5 Minuten müssen die da jetzt durchkommen, was wolle, und nach 30 Sekunden merkst du, das funktioniert überhaupt nicht. Nichts funktioniert hier. Ich möchte es gern anders machen und dir sind einfach die Hände gebunden. Oder du merkst, ein Kind geht aufs Feld und hat keine Ahnung, was es tun soll. Da möchtest du es gerne nochmal irgendwie rausholen für 30 Sekunden, dem nochmal kurz ein paar Sachen erklären und ihn dann wieder reinschicken. Diese Chancen hat man halt einfach nicht bei einem 8x5-Spiel, wo die Kinder 5 Minuten am Stück durchspielen müssen. Das wäre vielleicht ein Ansatz.
Ja, oder vielleicht, also in dem Sinne, dass man vielleicht pro Halbzeit einen Timeout nehmen kann.
Oder sowas, genau. Das ist ja
überhaupt nicht fallvoll. Es gibt einfach Situationen, in die Kinder geworfen werden. Gerade am Anfang von Spielen, dann kommt plötzlich im zweiten Achtel ein Kind rein, das halt sehr, sehr stark überlegen ist, mit dem man nicht gerechnet hat, ne? Und der überrennt sie dann 3-4 Mal und es gäbe wahrscheinlich einen einfachen Weg, wie man ihnen sagen kann, okay, versuch's mal so ranzugehen. Aber das Spiel läuft und du hast halt, ne, im Zweifel kommt kein einziger Freiwurf, wo du sie mal zu dir rufen kannst.
Ja.
Dann wäre ein Timeout sicherlich ganz sinnvoll. Aber es wäre klar, es wäre auch möglich, mit den, jetzt wo alles digital ist, auch einfach zu sagen, 10 Minuten muss jedes Kind spielen. Das können wir überprüfen. Und das wäre sicherlich auch gut, ne? Generell, wie siehst du das, dass jetzt Kinder in der U10 anhand dieses digitalen Spielbogens nach Hause gehen können und sich ihre Statistiken angucken können?
Weiß gar nicht, ob die das so viel machen. Keine Ahnung, nehme ich nicht so wahr. In der U12 geht das schon richtig los. In der U10 nehme ich das nicht so als Problem wahr. Schon gar nicht so, dass es irgendwie dann auf das Spiel Einfluss hat. weiß nicht, also für manche Trainer ist es ja auch schon schwierig, dass der Spielstand sichtbar ist und die Kinder sich immer dafür interessieren, wie es steht. Das finde ich aber ganz normal, dass Kinder wissen wollen, wie es steht und natürlich eigentlich auch gewinnen wollen. Dieses Statistikthema, nehme ich in der U10 als nicht so gravierend wahr.
Ich finde halt, das Problem dabei, oder das ich sehe, ist halt, das ist aber dann jetzt auch aus der Sicht eines U12-Trainers, ist, dass halt Kinder vom Feld kommen und sagen, geil, 25 Punkte. Und du siehst halt nur das Endergebnis. Du siehst aber nicht, dass das Kind mit seinen Chancen, die es hatte, 80 Punkte hätte machen können. Mhm. Und damit schaffst du ja künstliche Zahlen. Ne? Du kannst, also wenn du jetzt ein Profispiel anguckst, dann siehst du, keine Ahnung, Maudolo, ne, hat die und die aus dem Zweierbereich, die Quote aus dem Dreierbereich, mhm. die Quote,
ja, ja.
Kannst du sehen, okay, wie oft hat er jetzt wirklich für seine 20 Punkte gebraucht? In der U12, wenn da ein Kind 60 Punkte jetzt mal in einem Spiel macht, dann weißt du aber nicht, ob der nicht einen einzigen Ball gespielt hat, ne? Ob der jedes Mal durchgerannt mhm. ist und so. Und das sagt einem nichts aus. Das Einzige, was ich finde an der Statistik, und das ist aber die Statistik, die guckt sich keiner an, weil man so weit nach links scrollen muss, dass man die Plus-Minus-Werte. Und die sagen dann schon auch nochmal was aus, wenn man nicht immer exakt die gleiche Aufstellung hat.
Ja.
Wenn man natürlich mit 8 Kindern immer die gleiche Aufstellung hat, haben immer alle den gleichen Plus-Minus-Wert. Also wir hatten letztens ein Spiel, da hat ein Kind bei uns irgendwie 17 oder 18 Punkte gemacht und sich ziemlich dafür gefeiert. Ich fand seinen Auftritt wirklich überhaupt nicht gut. Und dann am Ende habe ich mir diese Statistik dann einmal angeguckt und dann sehe ich, dass wir quasi alle Kinder hatten einen Plus-Minus-Wert von 20 bis 30 und er hatte einen Plus-Minus-Wert von 6.
Mhm.
Hat so viele Punkte gemacht, ne?
Ja.
Hat einen Plus-Minus-Wert von 6. Das
ja, der Wert ist natürlich so in einzelnen Spielen manchmal ein bisschen schwierig zu bewerten, ne?
Ja, ja, klar.
Weil es natürlich auch ein bisschen darauf ankommt, mit wem spielst du und wer stand beim Gegner auf dem Feld. Aber ich finde die schon auch interessant über eine Saison hinweg, ne? Also da kannst du ja auch einen Gesamtwert dir anschauen und da, glaube ich, kannst du schon zumindest ein bisschen was ablesen, in welche Richtung das geht.
Also ich finde halt, es ist spannend, wenn du ein Spiel, also es muss ja einen Grund geben, wenn du ein Spiel hoch gewinnst, und ein Kind so viele Punkte macht und am Ende trotzdem, da muss ja irgendwas,
da muss ja irgendwas
passieren. Ja, ja, ja. Und das ist halt sozusagen der Punkt, das, was man sieht, wo man sieht, da sind sehr viele Anläufe gewesen,
ja.
um das zu erreichen. Und ganz viele hat auch nicht funktioniert anscheinend. Aber das kann man natürlich auch nur selten sehen. Das war jetzt ein sehr klares Beispiel.
Ja.
Ganz oft erkennt man es natürlich nicht. Und wenn du gerade halt Glück hast und du hast ein Kind, das halt vielleicht auch nicht so sicher ist und den packst du dann in eine Gruppe mit 3 Kindern, die halt sehr sauber spielen, dann machen die halt jedes Mal ihre Punkte und das Kind macht vielleicht auch mal 2 Punkte und hat dann einen Plus-Minus-Wert, weil es immer in der gleichen Konstellation spielt, der natürlich sehr hoch ist und zeitgleich ist das natürlich, kann man das nicht so nehmen. Aber in dem Spiel war das jetzt so gravierend
ja, ja.
Ne, passend, dass ich gesagt habe, okay, gut. Ne.
Also was diese Punkte angeht, ich habe jetzt in dieser Saison 2-mal in der U12 gecoacht, aushilfsweise. Und da war es, wie gesagt, tatsächlich dann so, dass sie geguckt haben. Und dann hat ein Spieler nach 2/3 der Spielzeit gesagt, ich bin heute so unglaublich schlecht, weil er da ungewöhnlich wenig Punkte zu dem Zeitpunkt hat. Und ich finde, an so einem Punkt muss man dann aktiv dagegen wirken und den Kindern einfach klar machen, es geht hier nicht darum, wie viele Punkte du machst.
Ja.
Der hatte tatsächlich in dem Spiel granatenmäßig verteidigt, hat den besten Spieler vom Gegner so frustriert, dass er keine Lust mehr hatte zu spielen. Hat auch den Ball abgespielt, so dass andere Leute in Szene gesetzt wurden. Hatte ein bisschen Pech im Abschluss, ansonsten aber ein super Spiel. Dass der dann irgendwie nicht seine, keine Ahnung, was macht der, 28 Punkte im Schnitt oder so, dass er nicht auf den Wert kommt, das muss dann einfach egal sein, das muss man ihm einfach auch sagen. Und umgekehrt, wenn du merkst, jemand hat noch nicht so viele Punkte und rennt los und will immer mehr, immer mehr, immer mehr, dann muss man ihm auch sagen, das will ich nicht sehen von dir. Mir ist egal, wie viele Punkte du machst. Ich will, dass wir vernünftig Basketball spielen.
Ja, genau, da wäre das. Ne, Statistiken wären interessant, wenn man, das ist natürlich im Jugendbereich nicht machbar, aber natürlich wäre das interessant zu sehen, wie viele Assists hat jemand gespielt. Ne?
Mhm.
Also manchmal hat man einfach so, Moment, manche Spiele, hast du einfach einen Spieler, der macht normal, hat 20 Punkte, aber dann hat er vielleicht genau in dem Moment gesehen, okay, ich stehe nicht besser und spielt dann plötzlich 10 Assists oder sowas. Ne? Und dann könnte man eigentlich theoretisch Double-Double oder irgendwie sowas feiern und sagen, geil, ne, du hast zwar statt 25 Punkte nur 10 Punkte, aber du hast auch 10 Assists gespielt. Klar, ist völlig drüber. Statistiken sind auch immer nur
bis zu einem gewissen Punkt greifbar. Auch selbst bei Senioren finde ich die manchmal schwierig halt. Du kannst nämlich auch als Angreifer 5-mal den Ball daneben werfen und den Ball wiederholen, hast du 5 Rebounds, dann hast du sehr schnell einen Double-Double. Das heißt nicht, dass das jetzt außergewöhnlich gute Leistung war.
Ja. Ne?
Aber wie gesagt, das ist noch so ein Faktor, der ab der U12 immer größer wird, wo sich dann die Kinder auch austauschen, wie viele Punkte hast du, wie viel hat der, wie viel hat der? Und dann halt quasi, wenn das keiner sich mit denen hinsetzt und sagt, hör mal zu, das ist jetzt überhaupt nicht schlecht, oder manchmal auch sagen, hey, das ist auch überhaupt nicht so gut jetzt gerade, ne? Dann ist das schwierig umzusetzen. Würde ich
also,
mir auch vorstellen, dass ich da Probleme mit gehabt habe.
Problematisch finde ich wird's dann, wenn das für die Eltern auch ein Thema ist. Also wenn Eltern kommen und sagen, mein Sohn hat so super gespielt, der hat schon wieder über 20 Punkte gemacht, und du denkst dir, ja, aber alles andere, was der gemacht hat, war Murks. Und er hat auch wirklich jedes Mal auf den Korb geworfen, wenn er den Ball hatte. Und wenn die dann auch mit ihren eigenen Kindern darüber reden, wie toll das alles ist, dann wird es ein bisschen schwierig.
Ja, das sehe ich auch so auf jeden Fall. Zum Abschluss eine letzte Frage. Wir reden über Basketball in Münster. Was braucht Basketball in Münster noch? Was braucht mehr? Also brauchen wir mehr Hallen? Brauchen wir mehr Trainer? Brauchen wir mehr? Wir brauchen das alles natürlich.
Ja,
auch
ja.
Frage. Aber was ist das Ultimative, was du sagst? Was braucht Basketball in Münster mehr?
Also ich glaube schon, da haben wir uns ja auch schon ein paar Mal drüber unterhalten, dass so die Verzahnung vom UBC mit den anderen Vereinen, sei es Kinderhaus, sei es TuS Hiltrup, meinetwegen auch noch Techt de Wolbeck, dass die ein bisschen enger sein könnte. Nottuln, ja. Dass die ein bisschen enger sein könnte, da kann man sicherlich gegenseitig ein bisschen von profitieren. Aber das ist natürlich auch eine Personal- und Budgetfrage. Ich glaube, dass man noch viel früher in die Schulen und vielleicht sogar schon in die Kindergärten gehen können sollte, weil sonst sind Kinder einfach schon längst beim Fußball, und dann wird es immer schwieriger, die davon zu überzeugen, auch mal was anderes auszuprobieren. Also wenn man denen so früh wie möglich zeigen könnte, wie schön es ist, Basketball zu spielen, das fänd ich schon wichtig.
Das sind ja auch oft die Kinder, die im Fußball vielleicht auch ihre Probleme haben, die im Basketball dann total glänzen können. Ne?
Also ja, ist natürlich ganz anders. Ne? Also ich kann von meinem eigenen Sohn erzählen, der jahrelang Fußball gespielt hat, ist aber einfach kein, sag ich mal, Langstreckenläufer. Dem tut das kleinere Feld einfach gut. Der spielt mit Power, aber der könnte nicht irgendwie kilometerweise rennen. Für den ist Basketball viel passender als Fußball. Hat ein paar Jahre gebraucht, bis er das selber gemerkt hat. Aber das gibt sicherlich noch viele andere Kandidaten.
Ja, und du hast halt so viele verschiedene Bereiche, in denen du wirklich dein Können zeigen kannst. Ne? Wir haben jetzt, letztes Jahr beim Fun Cup war in der U14 ein Junge, der war auch wirklich übergewichtig so. Ne? Nicht so viel, aber da war schon wirklich, man hat dem gemerkt, dass dem das Laufen wehtat. Aber der hat einfach einen Dreier nach dem anderen gemacht. Es war so absurd, welche Würfe der getroffen hat. Und das war so cool zu sehen. Das finde ich immer am schönsten, dass du da Kinder hast, wo jetzt erstmal sagst, okay, gut, Sport. Und dann kommen die da hin und können aber alles abräumen. Natürlich wird er auf Dauer, wenn er dann höher spielen will, muss er dann auch mal ein bisschen mehr rennen. Das kommt ja automatisch. Du hast ein Erfolgserlebnis. Das jetzt erstmal nicht damit zu sagen, dass du der Schnellste bist oder so, sondern du hast einen Skill erlernt, der dir hilft. Und das ist immer Basketball, gibt es viele kleine Skills, die du
machen kannst. Finde ich auch,
ja. Und beim Fußball, und ich habe gar nichts gegen Fußball, ich liebe Fußball, aber beim Fußball ist es nicht unbedingt so. Beim Fußball gibt es das nicht so, dieses Ding, ich habe so meine eine Nische, wo ich bin, sondern das ist so eine generelle Sportart. Und beim Basketball ist es halt das Schöne, dass du ganz viele Kinder, die vielleicht so von traditionellen Sportarten nicht so abgeholt würden, dass die genau da dann da sind. Ne? Und das sieht man ja auch manchmal. Man sieht ja auch immer wieder Spieler, die jetzt nicht schnell sind zum Beispiel. Ne? Da hast du ja einen Matthias Lissor oder so, der ist nicht schnell. Der ist natürlich für seine Größe und so ist er immer noch schnell. Ne? Aber der ist nicht schnell in dem Sinne.
Ja, ja.
Der würde jedes Wettrennen wahrscheinlich gegen einen Fußballer verlieren. Aber der hat halt seine anderen Werte, seine anderen Sachen, die er kann, und die sind wichtig. Und genau das kann man halt Kindern auch quasi dann zeigen. Deswegen ist das so ein wichtiger Sport. Ne?
Ich will noch Gemeinschaft
ergänzen dazu. Das ist dann so ein Punkt, finde ich, was du aber auch meintest. Ne?
Ja.
Vernetzen, Gemeinschaft. Das Coolste wäre natürlich, wenn man halt eine Liga hätte, wo diese Vereine irgendwie alle auch da sind und man sich so ein bisschen kennt. Ne? Dass man, also damals gab es in teilweise auch im Fußball gab es dann nur so für den Kreis Steinfurt zum Beispiel schon einen Kader. So, dann hat man einfach einmal im Monat zusammen trainiert. Ne? Ich war da nicht drin. Jemand, der drin war. Und hat einfach was gemacht halt so. Ne?
Ja.
Und natürlich, wenn man sowas hätte, so eine Art
jetzt mal überzogen, Münsterkader, der trifft sich alle zwei Wochen oder einmal im Monat irgendwo, immer bei einem Verein und ja. Die spielen einfach zusammen, die kennen sich, die kommen aufs Feld, dann gibt's kurz Shake Hand, hey, wie geht's dir, wie cool, das wäre halt total schön. Ne?
Ja, ist ein guter Ansatz. Ja.
Weil
ja.
Es sind halt nicht so viele, ehrlich gesagt, nicht so viele Basketballer in
München. Ja, ja, klar.
Das klingt nach viel, aber ehrlich gesagt, im Jugendbereich könnten die sich alle persönlich kennen. Das wäre kein Problem.
Das ist so, ja, genau.
Deswegen. Ja. Gut. Philipp, gibt es noch etwas, was du abschließend sagen möchtest, was Wichtiges oder so? Ansonsten möchte ich dir erstmal danken auf jeden Fall dafür, dass du da warst, dir Zeit genommen hast. Und ansonsten ist das jetzt hier noch deine Bühne.
Ich habe keine abschließende Message mitgebracht, außer spielt Basketball.
Ich hätte jetzt gehofft auf sowas wie so Friede den Hütten, Krieg den Palästen oder so, aber gut.
Nee,
ist auch nee. Gut.
Nichts vorbereitet in die Richtung. Gut.
Wunderbar, dann vielen Dank dir erstmal und ja.
Sehr gerne.
Etwas über eine Stunde Infos und Antworten von Philipp Dornhegge. Vielen Dank nochmal dafür, Philipp. Mir hat das Gespräch besonders gut gefallen, weil es viele kleine Hinweise darauf gab, wie er mit dem Team umgeht, wie er mit den Kindern umgeht. Was mir damals, als ich angefangen habe zu trainieren, was auch schon ein paar Jahre her ist, sicher viel geholfen hätte. Und vielleicht kann das ja auch ein ganz guter Startpunkt sein für Jungs, Mädchen, Männer, Frauen, die Interesse haben, vielleicht mal ein Jugendteam zu coachen und einfach so ein bisschen unsicher sind, wie man das angeht. In den nächsten Wochen werden noch weitere Interviews folgen und ich hoffe, dass aus diesen Gesprächen jeder was für sich mitnehmen kann, was ihm oder ihr wichtig ist. Bis dahin wünsche ich euch erstmal eine gute Offseason, mit Ausnahme von den Jugendteams in Münster, bei denen jetzt die Quali schon wieder beginnt. Da wünsche ich euch allen viel Erfolg. Sicherlich werde ich mir einige Teams in der Halle auch angucken und ich hoffe, dass jeder, der reinhört, auch mal schaut bei Kinderhaus, Techte, Nordhulln und beim UBC. Hey, wann sind denn die Quali-Spiele? Und vielleicht kommt ihr mal vorbei und feuert die Teams an oder guckt es euch einfach nur an, denn es ist wirklich sehr unterhaltsam. In diesem Sinne, auf Wiedersehen.